der wahre Herr der Stürme. So hat Kurt diese Predigt überschrieben. Was den Menschen schon immer und auch heute im aufgeklärten, wissenschaftsgläubigen Zeitalter Angst macht, ist, wenn die Naturgewalten scheinbar außer Kontrolle geraten. Als Kinder hatten wir wahrscheinlich Angst, wenn ein Gewittersturm übers Land zog, wenn der Wind an den Fensterläden rüttelte, der Donner mit lautem Krachen alles erbeben ließ und die Blitze die Nacht erhellten. Die Angst ist nicht unbegründet. Ich habe als Kind einmal erlebt, wie ein solcher Sturm auf einem Campingplatz 30 Meter hohe Bäume umwarf, die Autos und Wohnwagen wie Streichholzschachteln zerdrückten. Die meisten von uns haben in den Nachrichten wohl schon Bilder von Verwüstungen durch Tsunamis und Erdbeben gesehen. Bilder, die uns sprachlos machen und uns das Fürchten lehren. Der moderne Mensch weiß, dass Stürme und Gewitter durch die Bewegung von warmer und kalter Luft entstehen. Und heute in aller Munde, dass der CO2-Gehalt in der Luft auch einen Einfluss darauf hat. Dieses Wissen hilft aber nicht gegen die Angst des Unkontrollierbaren oder des Unbezwingbaren eines Sturmes. Wir haben zwar wissenschaftliche Erklärungen für die Zweitursachen eines Phänomens, zum Beispiel, dass warme Luft an der Küste aufsteigt und so die kältere Luft über dem Wasser nachzieht. So gerät die Luft in Bewegung und wird zum Wind, Sturm oder Orkan. Aber was erwärmt die Luft an der Küste? Die Hitze der Sonne, am stärksten, wenn keine Wolkendecke dazwischen ist. Man kann mit diesen Erklärungen etwas weiter zurück, an den Anfang eines Phänomens gehen. Aber bald kommen wir doch an unsere Grenzen. Und vor allem haben wir durch unser Wissen keinerlei Macht über das Geschehen. Die Menschen im Altertum, die wir manchmal als ungebildet und unaufgeklärt verachten, obwohl sie auch in vielen naturwissenschaftlichen Bereichen über großes Wissen verfügten, sie fragten nicht so sehr nach den Zweitursachen der Naturphänomene, sondern sie versuchten, dahinter zu schauen. Sie wussten oder erahnten zumindest, dass der Kosmos nicht nur eine Ansammlung von Naturgesetzen ist, sondern dass dahinter jemand stehen muss, der die Naturgesetze festgelegt hat und der mit ihnen arbeitet. So fanden oder erfanden sie oft Götter, die unter anderem für das Wetter zuständig waren. Die alten Griechen, Germanen oder Römer zum Beispiel, erfanden Götter, die Stürme und Gewitter produzieren. Zeus, Donar, Odin, Thor und so weiter. Für die Fluten der Meere hatten sie Neptun, Poseidon und andere. Für die Babylonier, die am ehesten in den Zusammenhang unseres Psalms passen, war Baal der Gott des Sturms. Ich denke, dass die Menschen im Altertum uns hier etwas voraus hatten, auch wenn sie die falschen Götter anbeteten. Sie fürchteten nämlich nicht nur die Stürme und beschäftigten sich nicht nur mit Erklärungen, wie die Luftbewegung oder die Bewegung der Meeresfluten zustande kommen, sondern sie fürchteten die göttliche Macht hinter den Phänomenen. Sie überlegten so weit, dass sie sagten, wenn wir vor Orkanen oder zerstörerischen Wasserfluten bewahrt werden wollen, dann müssen wir am ehesten den Zorn des Gottes, der sie verursacht, zu besänftigen suchen. Aus diesem Grund brachten sie dann diesen Göttern ihre Opfer. Sie sagten eigentlich das, was David in diesem Psalm sagt. Dem Gott, der diese gewaltigen Stürme verursacht, die großen Zedern des Libanons wie Streichhölzer knicken, der durch die krachenden Donnerschläge die Erde erbeben lässt, der durch Blitze vom Himmel ganze Städte und Wälder anzünden kann und durch gewaltige Wasser alles überfluten kann. Ihm muss alle Ehre, Herrlichkeit und Macht zugeschrieben werden. Sie verfallen nicht dem modernen Irrtum, das sie glaubten. Die Natur mit ihren Phänomenen ist von selber entstanden. Sie hat sich heutzutage durch das Mitwirken des rücksichtslosen Menschen, der auch durch lauter Zufälle entstanden ist, etwas fehlentwickelt. Aber wir Menschen können das wieder richten, wenn wir nur genügend klimafreundlich leben, ist es vielleicht nicht zu spät. Diese Art von funktionalem Atheismus gab es auch schon zu Davids Zeit. Der Prophet David hat nur wenige Worte dafür übrig. Er sagt, der Narr spricht in seinem Herzen, es gibt keinen Gott. Und der Apostel Paulus sagt dazu in Römer 1, denn es wird geoffenbart Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, welche die Wahrheit durch Ungerechtigkeit niederhalten. Denn das von Gott Erkennbare ist unter ihnen offenbar. Denn Gott hat es ihnen geoffenbart. Denn sein unsichtbares Wesen, sowohl seine ewige Kraft als auch seine Göttlichkeit, wird von der Schaffung der Welt an in dem Gemachten wahrgenommen und geschaut, damit sie ohne Entschuldigung seien, weil sie Gott kannten, ihn aber weder als Gott verherrlichten, noch ihm Dank darbrachten, sind sie in ihren Überlegungen in Torheit verfallen und ihr unverständiges Herz wurde verfinstert. In unserem Psalm kritisiert David nicht den Atheismus seiner Zeitgenossen, sondern er ruft sie weg von ihren falschen Göttern und fordert sie auf, den wahren Gott, Jahwe, den Herrn der ganzen Schöpfung anzubeten. Dieser Ruf geht auch an uns. Auch wenn wir nicht Götter wie Baal, Zeus oder Neptun verehren. Jeder, der nicht den wahren Schöpfer des Universums anbetet, hat an seiner Stelle falsche Götter. In vielen Fällen sind dies der Mensch selbst, der anstelle Gottes gesetzt wird, oder bestimmte politische oder spirituelle Ideen, die wie Religionen funktionieren. David ruft allen zu, ihr Söhne der Götter, gebt dem Herrn Herrlichkeit und Macht, betet ihn an in heiliger Pracht. Die Söhne der Götter, das sind eben nicht Söhne Gottes, sondern der Begriff Bene Elim meint eindeutig Söhne einer Mehrzahl von Göttern. Das sind die, die verschiedene falsche Götter verehren. Sie werden hingerufen zu dem einen wahren Gott Jahwe, um ihn allein anzubeten. Der Name des Herrn wird hier im Psalm so oft genannt und so zentral betont, dass ich es von keinem anderen Psalm kenne. Allein in der Aufforderung, in diesen ersten zwei Versen viermal, vier Himmelsrichtungen, gebt dem Herrn, gebt dem Herrn, gebt dem Herrn, betet den Herrn an. Das bedeutet, dem Herrn und keinem anderen, ausschließlich David. So wie es auch heißt, höre Israel, Jahwe ist unser Gott, Jahwe allein. Oder ich bin der Jahwe, dein Gott, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Dann, nach dieser eindringlichen Aufforderung, dass wir alle Verehrung, alle Herrlichkeit, Macht allein dem Herrn geben und zuschreiben sollen, gibt David sozusagen die Begründung dafür. Er tut das sehr ausführlich. mit vielen Wiederholungen. Diese Wiederholungen sind eine Form der Poesie. Aber sie sind nicht nur ein Stilmittel, sondern sie sind eindringliche Betonung. Wenn eine Sache im Hebräischen zweimal gesagt wird, heißt das ist ganz wichtig. Hier macht David eine siebenfache Wiederholung. Die Stimme des Herrn, also die Stimme Jahwes. Er soll sich vollkommen in unsere Gedanken, in unsere Herzen einprägen. Es ist die Stimme des Herrn, die all das verursacht, was durch die Stürme, Donner und Blitz und Wasserfluten geschieht. Es ist der Herr, der die Bedrohlichkeit der Naturgewalten herbeiführt und der deshalb zu fürchten und anzubeten ist. Ich denke, die Stürme, Donner, Blitze und Wasserfluten stehen hier auch bildhaft und stellvertretend für alles, was wir fürchten und was uns schaden kann. Davids Zeitgenossen fürchteten den Baal, weil sie dachten, er sei derjenige, der für das Wetter zuständig ist und somit für eine gute Ernte oder auch Missernte sorgen kann. Wir fürchten auch Naturkatastrophen, aber auch Krankheiten, Misserfolge, Arbeitslosigkeit, Liebesentzug. Und wir fürchten oder dienen dann denen, von denen wir denken, dass sie diese Dinge für uns richten oder uns wegnehmen können. Darum investieren wir unendlich viel von unserer Liebe, Verehrung, Zeit, Geld in Wissenschaft, Forschung, Medizin, Psychologie, Politik und so weiter, weil wir glauben, dass diese alle unser Leben schützen und verbessern können. Dabei vergessen wir oft, dass es der Herr allein ist, der Gedeihen und Verderben, Segen und Fluch in seiner Hand hat. Er ist es, der alles geschaffen hat und der erhält, was er geschaffen hat. Er lässt die Welt funktionieren. Er bestimmt über Sonne und Regen, über Sturm und Zerstörung oder Frieden und Erfolg. Die Stimme des Herrn hat das Universum geschaffen. Allein durch sein Wort hat Gott alles ins Dasein gerufen. Allein durch sein Wort erhält er alles oder zerstört er, was er will. Psalm 104, wo es heißt, du gibst ihnen, sie sammeln ein. Du tust deine Hand auf, sie werden gesättigt mit Gutem. Du verbirgst dein Angesicht, sie erschrecken. Du nimmst ihren Lebensatem weg, sie vergehen und werden wieder zu Staub. Du sendest einen Lebenshauch aus, sie werden geschaffen. Wenn wir das wirklich erkannt und verstanden haben, dann fürchten wir nicht vor allem die Naturgewalten oder die politischen oder sozialen Systeme oder die Menschen. Nein, dann fürchten wir den Herrn, der alles geschaffen hat und in seiner Hand erhält. Dann gehen wir dorthin, wo er angebetet wird, in seinen Tempel. Darum sagt David, in seinem Tempel ruft alles Herrlichkeit. In seinem Tempel schaut man nicht auf die Güter oder auf die Bedrohungen dieser Welt, sondern auf den Herrn. Dort sucht man nicht Hilfe oder Gnade bei anderen Göttern oder Menschen, sondern allein beim Herrn. Wie Jesaja, der im Tempel die Herrlichkeit des Herrn sah und ausrief, wehe mir, ich vergehe, denn ich habe den Herrn in seiner Herrlichkeit gesehen. Um uns zur Anbetung zu führen, führt uns David im Psalm die Macht des Herrn vor Augen, die sich in den Naturgewalten zeigt. Er zeigt den Anbetern falscher Götter, den Sündern, nicht zuerst die angenehmen Seiten Gottes. Er sagt nicht, wenn ihr meinen Gott anbetet, dann bekommt ihr dafür ein angenehmeres Leben, Reichtum, Gesundheit, innere Ruhe und so weiter. Diese Dinge können auch kommen, Aber zuerst geht es darum, das Richtige zu fürchten. Jesaja sah die Herrlichkeit Gottes und rief nicht aus: Wunderbar, dass ich das erleben kann. Diese Lichtstrahlen, die Engel, Gottes goldener Thron. Nein, sondern der Anblick Gottes war für ihn zuerst erschreckend und er wurde sich seiner Sündhaftigkeit und Verlorenheit bewusst. Hören wir nun auf ein Zwischenspiel. Und wenn David im Psalm sagt, der Herr thront auf der Wasserflut, dann lässt er uns auch vorausschauen auf den Herrn Jesus Christus. Einmal war er mit seinen Jüngern im Fischerboot auf dem Galiläischen Meer. Ein anderes Mal ging er auf dem Wasser zu ihnen ins Boot. Beide Male tobte ein heftiger Sturm, so dass die Jünger, diese jungen und starken, wetterfesten Fischer in große Angst versetzt wurden. Jesus beruhigte den Sturm und das Meer allein durch sein Wort, die Stimme des Herrn. Er sprach: Sei still, und der Sturm legte sich. Die Jünger nun, nachdem sie sahen, was der Herr vollbrachte, klopften ihm nicht etwa auf die Schultern und sagten: Das hast du gut gemacht. Nein, es heißt, sie fürchteten sich mit großer Furcht und sprachen zueinander: Wer ist denn dieser, dass auch der Wind und der See ihm gehorchen? Das war einer dieser Momente, wo sie erkannten, dass Jesus nicht ein gewöhnlicher Mensch war. Er hatte Macht über den Wind und die Wasserfluten. Vielleicht erinnert ihr euch an Psalm 29, der Herr thront auf der Wasserflut. Die Stimme des Herrn ist über den Wassern. Der Gott der Herrlichkeit donnert, der Herr über großen Wassern. Als er auf dem Wasser ging und sich ihrem Boot näherte und sie vor Angst schrien, da sagte er: Fürchtet euch nicht, ich bin es. Das heißt nicht lediglich: Ihr braucht keine Angst zu haben, ich bin es nur, euer Freund Jesus. Nein, er spricht da dieses Ich Bin, das er immer gebraucht, um sich als Gott, als der ich bin, vorzustellen. Ich bin der Gott des Sturms, der diese gefährlichen Winde auf dem See herbeiführt und sie auch wieder zum Schweigen bringt. Ich bin die Stimme des Herrn, das Wort Gottes. So schreibt dann ja auch Johannes zu Beginn seines Evangeliums: Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. Und das Wort war Gott. Dieses war im Anfang bei Gott. Alles wurde durch dasselbe Und ohne dasselbe wurde auch nicht eines, das geworden ist. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut. Eine Herrlichkeit aus eines Eingeborenen vom Vater. Das war absolut wichtig für die Jünger, dass sie erkannten, dass Jesus nicht einfach nur der freundliche Rabbi, ihr Freund und Lehrer, das große Vorbild zum Leben ist oder der religiös-politische Befreier, für den ihn einige hielten. Sie mussten erkennen, Jesus ist Gott. Und er ist auch nicht nur der liebe und milde Gottessohn, sozusagen die freundliche Version Gottes gegenüber dem strengen und zornigen Gott des Alten Testaments. Jesus sagt deutlich, ich und der Vater sind eins. Er ist das exakte Abbild der Herrlichkeit Gottes. Er verkörpert auch die gewaltige Macht Gottes, der spricht und es geschieht. Er ist der Gott, der zornig ist über die Sünde, Ungerechtigkeit und Heuchelei der Menschen, der nicht Ungerades gerade sein lässt. Wenn wir uns die Naturgewalten, die im Psalm 29 beschrieben sind, vor Augen halten, dann müssen wir schließlich Jesus, den Sohn Gottes, dahinter sehen. Er ist das Wort Gottes. Er ist die Stimme des Herrn, der über den Wassern donnert, der Zedern zerbricht wie Streichhölzer, der durch Donner die Erde erschüttert. Aber dann müssen wir auch wissen, dass der Sohn Gottes gekommen ist, um seine rettende Liebe zu offenbaren, uns vor der gewaltigen Zorn Gottes zu retten. Er ist gekommen, um uns, die wir ihn in Ehrfurcht anbeten, Frieden mit Gott zu bringen. Der Aufbau des Psalms führt uns eigentlich genau dahin. Am Anfang steht die Aufforderung, dem Herrn alle Herrlichkeit und Macht zuzuschreiben, ihm die Ehre zu geben und ihn anzubeten in heiliger Pracht. Dann, im mittleren Teil, wird uns die herrliche Größe und Macht des Herrn vor Augen gemalt. Und am Ende des Psalms, in Vers 11, steht dann als Bitte das, was aus der Anbetung des Herrn als Frucht hervorkommt. Der Herr möge Kraft geben seinem Volk. Der Herr möge sein Volk segnen mit Frieden. Diese Kraft zum Leben und der Friede mit Gott wird seinen Anbetern gegeben, weil der Herr selber herabgestiegen ist und den vollen göttlichen Zorn, den wir verdient haben, auf sich genommen hat. In Jesaja 53 heißt es, er war durchbohrt um unsere Vergehen willen, zerschlagen um unsere Sünden willen. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden. Darum, wenn wir seine Anbeter sind, seine Jünger, dann dürfen wir für uns nehmen, was der Herr Jesus zu den Jüngern sagte, als er im Sturm zu ihnen kam. Fürchtet euch nicht, ich bin es. Er ist immer noch der Gott des Sturms und der gewaltigen Macht, die sich auch gegen die richten kann, die sich ihm entgegenstellen. Aber für seine Erwählten, die durch sein Leiden mit Gott versöhnt wurden, heißt es in Römer 5, da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir mittels des Glaubens auch Zugang erhalten haben zu dieser Gnade, in der wir stehen und rühmen uns in der Hoffnung der Herrlichkeit Gottes. Und so dürfen wir auch mit Paulus beten, dass wir diesen Herrn, der uns den Frieden mit Gott brachte, auch in seiner gewaltigen Kraft erkennen dürfen. In seiner Kraft, durch die er nicht nur gewaltige Stürme über das Land fegen lässt, sondern die er noch mehr zu unserem Heil und Wachstum im Glauben dienen lässt. Er erleuchtet die Augen eures Herzens, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen und was die überschwängliche Größe seiner Kraft an uns, den Glaubenden, ist, nach der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Die hat er in Christus wirksam werden lassen, indem er ihn aus den Toten auferweckt und zu seiner Rechten in der Himmelswelt gesetzt hat. Hoch über jede Gewalt und Macht und Kraft und Herrschaft und jeden Namen, der nicht nur in diesem Zeitalter, sondern auch in dem zukünftigen genannt werden wird. Und alles hat er seinen Füßen unterworfen und ihn als Haupt über alles der Gemeinde gegeben, die sein Leben ist, die Fülle dessen, der alles in allen erfüllt. Amen.